Ja, ich möchte uns reinnehmen in so eine Art Definition des Glaubens, die uns im Hebräer 11, Vers 1 gesagt ist, und lese so die ersten drei Verse aus Hebräer 11. Okay. Die Frage kommt gerade, wollen die Kinder bleiben? Und dann sind sie herzlich eingeladen, ansonsten müsste jemand Kinderdienst machen, nicht? Oder mit Kindern spielen. Ja. Also wenn es zu laut werden sollte, unten ist zum Spielen da, kein Problem. Da können die Kinder auch runter, wenn das so der Fall ist. Ne? Aber das ist jetzt, ihr dürft auch gerne bleiben. Mal gucken, wie lange ihr bleibt. Ja. Okay. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht in Bezug auf das, was man erhofft. Ein Überzeugtsein von Tatsachen, die nicht sichtbar sind. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Ja, es ist der Glaube eine feste Zuversicht an den Dingen, die man hofft. Oder wenn man jetzt die Elberfelder Übersetzung noch einmal dazu nimmt, es ist der Glaube eine Realität dessen, dass man nicht sieht, oder dessen, dass man auch der Sachen, die man hofft. Ich finde, dass diesen Kernvers, Hebräer 11, Vers 1, dass der Glaube eine Realität ist von den Dingen, die wir hoffen, die von Gott her kommen werden. Ich finde es pointiert ausgedrückt. Der Glaube ist eine Realität, eine Wirklichkeit. Und der Glaube ist nicht etwas, wo man denkt, kann sein, kann nicht sein. Oder komm mir mit allem, aber komm mir bitte nicht mit Glauben. Es geht nicht. Und das erleben wir ja immer wieder, dass der Glaube so behandelt wird, dass er eigentlich keine Realität ist. Dass es etwas Vages ist, nicht? Aber im Prinzip glauben doch ganz viele Menschen, vertrauen auch im Alltag, dass Dinge funktionieren, nicht? Wenn ich mit der Eisenbahn fahre, dann gehe ich normalerweise nicht zuerst zum Lokführer und sage, können Sie mal Ihren Führerschein zeigen, ob Sie auch die Eisenbahn hier fahren können, die Lokomotive fahren können. Sondern ich vertraue darauf, dass er das kann, ja? Und wenn ich zum Apotheker gehe und ich brauche ein Migränemittel, dann nehme ich das vertrauensvoll, dass er da kein Gift beigemischt hat oder so, ne? Sondern dass es auch dann hilft. Und wenn ich über eine Brücke fahre mit dem Auto, dann hoffe ich, dass der Statiker das gut gemacht hat, dass die Brücke noch so ein bisschen hält, wenigstens so lange, bis ich drüber gefahren bin, nee. Dass die Brücke hält, ja. Ich vertraue permanent im Alltag, dass Dinge funktionieren, dass sie zuverlässig sind. Und wenn wir Gottes Wort hören, dann ist das so eingewebt, dass ein Vertrauen dem lebendigen Gott gegenüber eigentlich relativ normal ist, weil Gott der Schöpfer da ist, der diese Dinge getan hat und der zuverlässig ist, der eine Realität ist. Und ich darf ihm vertrauen, diesem wunderbaren Gott, dass er die Dinge gut gemacht hat in diesem Leben. Und ich darf von einer Realität ausgehen, dass dieser große Gott da ist, durch den alle Dinge gemacht sind. Wie auch der Vers 3 dann sagt, wenn ich diese Glaubensrealität auch erfahre, dann stimmt auch der Vers 3, durch den Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, gemacht worden sind. Durch das Wort Gottes, durch das Reden Gottes ist eigentlich die ganze Welt entstanden, das Leben. Und das dürfen wir glauben. Das ist eigentlich für den, der den Glauben verstanden hat und auch für sich in Anspruch genommen hat. Für den ist das eine Realität, dass Gott hinter den ganzen Dingen steht. Und das ist auch gut so, dass der Glaube uns so vernünftig hineinnimmt in diese Beziehung zu diesem großen Gott. Ich denke, es ist ein Riesenunterschied, ob ich etwas für wahr halte, ob ich etwas so denke, das kann gut so sein, und der christliche Glaube ist ja auch vernünftig, und die Nächstenliebe wird ja überall so eingeklagt, dass Christen so handeln sollen und diakonisch handeln sollen. So sind wir so gefordert oft, nicht, in der Öffentlichkeit. Aber der Glaube ist eigentlich deswegen auch so stark und kann so stark sein, weil wir erkannt haben, dass es um Gott geht. Dass ich lebe mit dem Bewusstsein, ich möchte mit diesem wunderbaren Gott leben. Ich möchte eine Beziehung zu ihm haben. Und die bekomme ich eindeutig durch zwei Dinge. Dadurch, dass ich das erfahren habe, dass Jesus Christus mir meine Sünde vergeben hat. Und das Zweite, dass ich erfahren habe, dass der Vater im Himmel mich lieb hat, so annimmt, komplett wie ich bin. Und so eine tiefe Zuneigung hat zu mir als Mensch. Diese Liebe Gottes, die verändert mich. Beide Dinge sind wichtig. Dass ich erfahren habe, dass so die Zerstörung der Sünde in meinem Leben gestoppt wurde. Durch Jesus Christus. Und das andere, dass da einer ist, der mich von meiner Persönlichkeit erkennt. Wo ich gerade drin hocke, wie ich mich gerade entfalte. Was gut läuft, was weniger gut läuft. Und da nimmt er mich richtig an. Da ist Gott mit seiner Liebe da. Das ist doch wunderbar, wenn man so einen großen Gott hat. Und wenn diese beiden Dinge erfahrbar sind, wenn ich mich auch an Jesus gewandt habe, wenn ich wiedergeboren bin zu diesem neuen Leben, dann merke ich, wie die Welt des Glaubens eine Realität ist. Aber wenn ich das nicht erlebt habe, wenn ich mich nicht festgemacht habe an Jesus Christus, dann merke ich, dass der Glaube immer nur mit Abstand zu beurteilen ist. Mit Dingen, die ich vielleicht allgemein von meinem Verstand her auch sehe. Da, wo mein Denken auch über dem steht, dass Christus kam und mir begegnet ist. Versteht ihr? Es gibt natürlich Dinge, die zum inhaltlichen Glauben gehören. Und die sind sehr wohl zu benennen und darüber nachzudenken. Aber der Glaube ist diese Erfahrung, dass Gott sich mir offenbart. Und das kann ich auch nicht in weniger kleinen Worten sagen, sondern ich kann erst dann den Glauben an Gott als Realität fassen, wenn ich auch Jesus Christus begegnet bin. Wenn er der Erlöser ist und mich losgeeistert von all den zerstörerischen Dingen, die mein Leben sonst betreffen würden. Und auch von der Verlorenheit. Und auch manchmal von meinem schlechten Charakter. Ja, und da gibt es manche Dinge, die so in unserem Leben einfach so tief verwurzelt sind. Auch im Charakter, wo wir so zu Fall kommen. Ich habe das gemerkt, dass man manchmal auch charakterlich so leiden kann an sich selbst oder an anderen Menschen. Ich habe im Moment wieder angefangen, Fußball zu spielen und bin am Mittwoch so gefault worden beim Training von einem eigenen Mann jetzt, ja, mit dem ich sonst dann spiele, wo ich mir richtig doll wehgetan habe, wo ich gedacht habe, oh, das musst du dir eigentlich doch nicht mehr antun. Das tut also doch ganz schön arg weh. Und da habe ich gemerkt, vorher schon, der mochte nicht, dass ich eben auch ein bisschen spielen kann und so. Und er wollte mir die Grenzen aufzeigen durch eine absolute Härte, ähnlich so wie die Holländer den Spaniern gegenüber im Endspiel. Und nur wenn man das erfährt, dann liegt man zu Fall. Dann liegt man zu Fall, weil andere einen Charakter haben, wo man denkt, könnte doch ein bisschen anders laufen. Und ich merke, dass Jesus der ist, der unseren Charakter gestaltet. Dass Jesus uns sicher annimmt, auch wie wir sind, ganz klar und ganz tief mit seiner Liebe kommt. Aber er hat eine Stärke, dass wir merken, wir brauchen nicht neidisch sein auf den anderen. Oder wir brauchen nicht bei unserem Stolz letztlich hängen bleiben. Oder dass ich gegen andere schlecht rede. Oder dass ich andere ausschalte. Nicht? Sondern, dass ich das kann. Dass, egal wie ich bin, ich weiß, dass Christus für mich ist. Und das macht mein Leben eigentlich ganz entspannt. Und diese Entspannung, die Jesus mir dann gibt, das kann ich leben. Ja? Das kann ich anderen Menschen gegenüber leben. Der Glaube ist eine Realität, wenn ich Christus angenommen habe. Wenn ich wie ich gesagt habe, Herr, ich sage Ja zu der Bekehrung und ich gebe dir mein Leben. Ich übergebe dir mein Leben. Das ist manchmal ein harter Prozess. Wir wissen so viel von Jesus Christus. Wir haben so viel gehört und wir finden das auch alles gut. Aber wir merken, es ist doch so eine Ansicht, es ist eine Meinung, die ich über Jesus habe. Und Jesus sagt, ich möchte mit dir eine Beziehung haben. Eine Beziehung, die richtig tief ist, wo wir beide miteinander reden. Und das ist die Glaubensrealität, von der ich hier rede. Dass wir den Glauben letztlich auch nur deswegen beurteilen können, wenn wir Christus so tief in uns aufgenommen haben, in unser Leben. Wenn wir gesagt haben, das stimmt, Herr, ich hab's nötig, ich brauch dich. Und ich will auch mit dir leben, Jesus, weil ich für etwas Besseres leben will, als ich selbst bin. Und für etwas Höheres leben will, als ich mir selbst an Wert geben könnte. Was ist der Sinn des Lebens? Ja, diese Frage war so prickelnd am Donnerstag hier beim Frühstück. Das war richtig heftig klasse. Aber was ist das wirklich? Ist es nicht doch so, dass ich zu Gott Ja sage, dass ich zu Jesus Christus Ja sage, weil ich dann auf einmal merke, wie ich für ihn lebe, wie das tatsächlich so ist, dass es nicht nur um mein Vergnügen geht. Das ist wichtig, dass man entspannt ist und wenn ich genießbar werden will für andere Menschen, dann muss ich selber genießen können. Ich muss selber auch mal sagen, das tut mir jetzt gut, das möchte ich auch mal. Ja, auch an weltlichen Dingen, die auch keine Sünde sind und die schön sind. Ich muss genießen können als Christ. Das ist ganz klar. Und ich werde auch genießbar dann für andere Menschen. Und wenn ich das nicht habe, dann schreit die Seele. Ja, das merken wir. Aber was ich sagen will, dass Jesus schon andere Werte hat. Dass Jesus sagt, es sind Dinge, die im Himmel Bestand haben. Und die sollen auch auf dieser Erde, in unserem Leben, jetzt hier schon, eine Wichtigkeit haben. Dass wir Schätze sammeln hier auf der Erde, die im Himmel bleiben. Das ist ein Gedanke, der ist mega stark, finde ich. Der ist echt absolut. Dass wir, wenn wir mit Gott leben, aus dem Glauben heraus leben, dass da Dinge sind, die kommen echt vor in der Ewigkeit. Dass man sogar Schätze sammeln kann, ne? Wenn man Christus richtig versteht und mit Jesus lebt. Solche Schätze sind ungemein stark, finde ich. Nicht Dinge, die, ja, wo Rost und Motten dran kommen. Nicht Dinge, die letztlich weltlich mein Hobby sind, die so toll sind. Ich weiß noch, dass ich bewusst auch Hobbys gelassen habe, auch als junger Mensch, damit ich so Jesus nachfolge. Als ich 16 Jahre war, ich war kein guter Schüler und ich habe mal mit jemandem gebetet und gesagt, was will Gott eigentlich für mein Leben? Und dann hatte derjenige einen inneren Eindruck, dass ich so alle Bücher von mir wegschiebe. Ich wollte eigentlich mit Büchern nichts zu tun haben. Ich wollte einfach leicht leben, locker leben, froh leben. Und wie dann die Bücher wieder geholt worden sind. Wie einer da war, meinte, es wäre vielleicht Jesus gewesen, der die Bücher wieder zurückgestellt hat und dass ich mich mit den Büchern auseinandersetzen soll. Boah, und da war klar, eigentlich heißt das, ich soll weiter auch Schule machen. Ich hatte da gerade nicht sehr viel Wert drauf gelegt. Und wo ich gemerkt habe, dass Gottes Wille auf einmal so deutlich ist. Dass da Dinge kommen, ich würde das ganz anders machen. Aber ich weiß, um Gottes Willen und auch um Dinge, die auch mit seinem Reich zu tun haben, dass ich dann das tue, was Gott möchte. Auch wenn es manchmal harte Arbeit ist und anstrengend und auch Niederlagen hat. Aber ich möchte gerne Gott nachfolgen, ich möchte Jesus nachfolgen, damit Schätze kommen, die in der Ewigkeit einfach da sind. Der Glaube bewegt, der Glaube ist eine starke Realität. In den Tagen, wo wir im Urlaub bei meinen Schwiegereltern waren und meine Mutter ist schwer krank, wir haben gedacht, sie stirbt, deswegen sind wir runtergefahren. Und meine Schwiegermutter sagte einmal, sie hatte nachts den Eindruck, Jesus steht neben mir, so gewiss und so spürbar, dass er seine Hand auf meine Schulter gelegt hat und dass ich den Kopf drehe und meine, dass ich ihn sehen kann. Dass der Glaube auf einmal so zu einer starken Realität wird, auch in der Not, auch im Leid, wo Jesus Christus einfach da ist. Der Glaube an Jesus ist keine Fiktion, das ist keine Erdichtung, das ist eine echte Realität. Und wenn ich diesen Glauben lebe, dann lebe ich eben nicht nur, was in der Welt möglich ist, sondern ich lebe von der Ewigkeit her. Ich weiß, da ist eine Herrlichkeit, auf die ich zugehe, dass ich ein unverwelkliches Erbe habe im Himmel. Das ist ein starkes Argument, weil das dauert immer. Da bin ich immer dabei, bei Gott. Und Gott gibt mir eine neue Lebensform, eine Seinsform, die einfach wunderbar ist. Und die mit dem Schmerz und dem Leid und all der Hektik und dem Chaos dieser Welt gar nichts mehr zu tun hat. Das hat Gott denen vorbereitet, die glauben, die von Herzen glauben. Deswegen ist es für uns Christen tatsächlich ein echtes Argument, ob jung oder alt, von der Ewigkeit her zu denken und aktuell zu leben. Und mein Leben so zu leben, so vernünftig zu leben, dass Christus darin zum Tragen kommt. Ich frage mich manchmal, warum ist das eigentlich so, wenn jemand Christ wird? Wenn ich sage, Jesus, ich bekehre mich jetzt zu dir, ich gebe dir mein Leben. Ich weiß auch, dass ich immer wieder so ein Herz habe, was von dir weggeht. Aber Jesus, bitte halte mein Herz. Ich möchte dir ganz gehören. Das ist manchmal ein Kampf. Ich bekehre mich einmal, zweimal, mehrmal. Ja, das hält. Und ich sage, Herr, lass doch die Bekehrung halten, dass mein Herz dir gehört. Und dass mein Herz nicht so eine Art Götterfabrik ist. Dann mache ich das und immer wieder was Neues. Nee, Jesus ist der Wichtige. Dem folge ich nach. Er ist der Herr in meinem Leben geworden. Und wenn ich diese Entscheidung so grundsätzlich getroffen habe, Jesus, ich vertraue dir und ich gelobe dich mir an und dass du meine Schuld genommen hast und ich weiß das, Herr. Und dann ist etwas Neues da, eine neue Existenz, die mein Leben auch wirklich stark macht. Die Abhängigkeit von Jesus ist einfach eine starke Geschichte. Und das wird immer mehr Freude machen, wenn man diese Abhängigkeit von Jesus so erlebt, dass er auch Wunder gibt in mein Leben hinein. Dass Jesus so redet, dass ich sage, das ist kein Zufall. Am Donnerstag habe ich über eine Giftschlange gepredigt, beim Frühstück für Bedürftige hier. Und vorher am Tisch sagt einer bei seinem letzten Urlaub, ja, da musste ich aufpassen, da mussten wir auf Kamelen reiten und da waren Giftschlangen. Ne? Und das war so unmittelbar vor der Verkündigung. Da habe ich gedacht, Gott ist manchmal auch schon da. Er bereitet sogar vor, ja, sogar bis zum Thema hinein. Ne? Und das sind so Punkte, man muss von den Taten Gottes erzählen, von den Dingen, wo er ansetzt. Nicht? Oder wo ich ein junger Mann von uns auch mal durchs Geschäft ging und sagt, Mensch, das ist aber teuer hier, ein teurer Kauf, kann ich das überhaupt tun? Und in dem Moment kommt übers Mikro, Frau teuer Kauf, bitte zur Kasse. Nicht? Also es gibt so Dinge, wo Gott redet und das sind nicht nur Zufälle, das glaube ich einfach nicht, sondern wo wir offene Ohren kriegen. Es ist nicht alles spontan, wenn wir uns mit dem Glauben beschäftigen, aber manches schon. Manches ist erfrischend. Spontanität ist ja auch erfrischend und es ist eine Seite des Glaubens. Nicht? Und wenn wir das erleben, dann darf der Glaube sich dann auch setzen, er darf reif werden. Aber das ist eben auch die Frage, wird unser Glaube reif? Wird unser Glaube erwachsen? Und hier kommt schon unser Denken ins Spiel, dass es um Inhalte geht, dass es um Glaubensinhalte geht, die so zentral sind, die mir denn auch wichtig werden für den Alltag. Aber das Erste muss immer stimmen, dass der Glaube eine lebendige Beziehung ist, und zwar zu Jesus Christus. Und wenn ich die nicht habe, dann kann ich so viel über den Glauben nachdenken wie ich will. Das bleibt denn eine Informationsgeschichte. Aber da, wo ich die Beziehung lebe, da wird es auch interessant zu sehen. Ich kann mir gar nicht erlauben, eigentlich sogar die Auferstehung Jesu Christi anzuzweifeln. Das ist ja so heftig eigentlich, ne? Dass einer tot ist, der kommt zum Leben. Der war 2 Tage richtig tot und am 3. Tag wird er auferweckt und lebt. Normalerweise ist finito, das geht nicht. Und Gott hat das getan, dass er Jesus Christus auferweckt hat. Und Paulus sagt jetzt nur in 1. Korinther 15, wer das nicht glaubt, ne, damit fällt der Glaube an Gott. Denn alle anderen Dinge wären umsonst. Weil durch die Auferstehung hat Jesus den Tod überwunden. Und der Tod wird im Neuen Testament auch gesehen als Folge für meine Sünde und meine Schuld, ist das Ende der Tod. Und der wird gerade überwunden. Den überwindet Jesus auch für uns Menschen. Ich kann auch von der Auferstehung her kommen. Hier bekommt der Glaube diesen Sieg. Und den Sieg will ich doch auch haben, dass ich wenigstens einmal mehr aufstehe, als ich hingefallen bin. Dass die Sünde mich nicht kaputt macht, sondern Jesus ist stärker als alles andere, was mich zerstört. Und so komme ich auf einmal durch mein Denken auch in wichtige Punkte. Und die Auferstehung steht da ganz weit vorne. Oder wenn ich das Glaubensbekenntnis sehe, das ist voll berechtigt, ja, was die Christenheit auch sagt und bekennt, auch in den großen Kirchen. Ich denke, das ist so zentral dran, ja, wie mein Glaube jetzt inhaltlich gefasst ist an dem lebendigen Gott, ja, Schöpfer und Erlöser und Jesus, der eine geschichtliche Person geworden ist, ja, und bis Pontius Pilatus, wo er gekreuzigt ist und wo er auferstanden ist. Und die Auferstehung kann ich nicht rausnehmen. Aber was passiert, ne, in unserer Welt, wenn man das gar nicht mehr glauben kann, dann ist der Glaube eigentlich abgehackt. Und ich denke, es ist ganz wichtig, über Inhalte des Glaubens zu reden und auch zu sehen, ja Herr, aber da habe ich Nöte. Man kann das auch mit Gott reden. Man muss nicht alles so statisch immer en bloc dann vor Gott glauben, sondern ich darf ja auch Zweifel haben. Und das ist ja auch die Chance des Heiligen Geistes, dass diese Zweifel sind, um mein Leben so ehrlich zu machen vor Gott. Und ehrlich und authentisch sein, das ist so einfach dran. Das schafft Jesus in unserem Leben. Also die Abhängigkeit von Jesus Christus ist eine ganz klasse Sache. Sie führt uns in Inhalte des Glaubens hinein, die ich durchdenke und wo ich vor Gott offen und ehrlich bin. Und manches darf ich auch so formulieren und sage, ja, ich habe damit Nöte. Glaube ist mehr als Gefühl, aber Gefühle gehören auch dazu, um den Glauben tief zu machen. Psalm 16, Vers 11 sagt, du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Ja, vor dir ist Freude die Fülle, ja, und Wonne, Mensch, da werden die Gefühle einfach angesprochen. Oder wenn bei dem Gleichnis vom verlorenen Sohn der Sohn nach Hause kommt, da wird ein rauschendes Fest, eine Party geliefert und der Vater will das Herz seines Sohnes wieder zurückbekommen. Er will auch die Emotion haben, dass sie wieder gut zueinander stehen. Deswegen die Party. Ich glaube, Gefühle gehören so tief dazu im Glauben. Und Gefühle gehören auch dazu, dass wir erwachsen werden im Glauben, dass wir im Glauben vorangehen. Und dass wir auch mit wenigen uns nicht mehr abfinden und zufrieden sind, sondern wir möchten mehr. Wir glauben an Jesus und unser Glaube soll fester werden, unser Glaube soll wachsen. Und diese Reife im Glauben, das merken wir dann, wie Christus an uns handelt, das ist eine ganz starke Sache. Und das sieht bei jedem wirklich anders aus, je nach menschlichem Typ. Ob wir zurückhalten sind, laut, weiter und so weiter. Es gibt so, natürlich, Jesus kennt uns auch. Aber es ist super stark, dass wir wachsen in ihm. Und dass wir darauf angelegt sind, dass der Glaube nicht so, ja, nicht so eine Formel letztlich ist, sondern etwas ganz Starkes. Und wir kriegen den Blick, Herr Jesus, ich möchte im Glauben voran. Ich schätze es, dass du mit mir Wege gehst, dass ich vorangehen will. Der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, dass man hofft. Eine Wirklichkeit dessen, dass man hofft. Hoffen ist so die Zukunft eigentlich des Glaubens, der Dinge, die Gott in Zukunft heranbringen will. Glaube hat etwas damit zu tun, dass ich mir etwas vorstelle, was Gott wirklich tun will in meinem Leben. Ohne diese Vorstellungskraft ist der Glaube gar nicht denkbar. Als Gott zu dem Abraham geredet hat, geh in ein Land, das ich dir geben werde, und da will ich dich zu einem großen Volk machen. Da musste Abraham eine Menge Vorstellungskraft haben. Er kannte Gott noch nicht mal vom Namen her zu dem Zeitpunkt. Er kannte den lebendigen Gott noch gar nicht. Aber er kannte die Stimme Gottes. Und er kannte das, was Gott für sein Leben wollte. Und er vertraute Gott. Er sagte, ja Herr, ich will mir das vorstellen, dass ich hier auswandern kann. Nicht mal eine Reise machen, sondern so richtig weggehen. Mit allem, was ich habe. Glaube ist ein Wagnis. Glaube ist etwas, ja, da werden wir aufgerüttelt. Aber da merkt ihr vielleicht jetzt schon, da brauchen wir auch eine Reife. Da haben wir manchmal Angst davor, dass der Glaube, wenn Glaube so sich in uns entwickelt, boah, Mensch, dann bin ich ja wie bei Jesus die Jünger sind und da ist das gesicherte Leben ja nicht mehr da. Das kann sein. dass das gesicherte Leben nicht mehr da ist, wenn wir so im Glauben mit Christus ernst machen. Aber die Frage ist, machen wir ernst im Glauben? Ist es nicht doch so, dass der Glaube viel wichtiger ist als alles andere in der Welt? Dass wir den Mut haben zu sagen, Herr, was du zeigst, wie Abraham das erlebt hat, du sprichst doch, du hast doch deinen Willen. Und das ist eben dieses, wenn es steht, Hoffen, dass die Realität des Glaubens da ist bei den Dingen, die wir hoffen. Das heißt, die im Glauben von Gott her für uns bereit sind, dass wir den Willen Gottes auch erkennen. Versteht ihr? Hoffen ist nicht nur das deutsche Wort Hoffen. Da steckt viel mehr dahinter. Da ist der Wille Gottes, der sich ereignen will in meinem Leben. Und wenn ich das rauskriege für mein Leben, wenn ich mit jemandem mal rede und mir Rat hole zum Beispiel, oder mit jemandem auch mal bete, Mensch, denkst du, das ist so Gottes Wille für mein Leben? Was soll ich da tun? Oder ich habe ein Anliegen. Und Mensch, lass uns doch mal zusammen vor Gott das bedenken. Ja, dafür braucht man ja auch gereifte Christen, Mütter und Väter in Christus, in der Gemeinde, dass man kommen darf, dass man fragen darf, dass man betet. Und wir haben sie auch in der Gemeinde, das ist wunderbar. Ja? Und dann aber auch die Frage stellen, Herr, ich möchte mein Leben nicht nur einfach so nach eigener Fasson leben. Jesus, ich will mit dir leben, dir nachfolgen. Ich will, dass der Glaube so praktisch ist, als eine Realität gelebt wird. Und alles andere ist eigentlich nur Beiwerk. Das wäre unter der Möglichkeit. Glaube, der herausfordert. Glaube, der etwas bewirkt auch. Wir werden merken, dass nicht nur wir wachsen und dass der Glaube reif wird, sondern dass auch Reich Gottes passiert. Durch uns, durch mein Leben. Das Reich Gottes sich ereignet. Und das hat ganz, ganz viele Schattierungen. Und das Reich Gottes ist, ja, nicht eben in dieser Welt. Der Glaube ist nicht dazu da, sag ich mal, durch Nächstenliebe die Welt zu verbessern, weil diese Welt ist heillos verloren. Ich muss euch das sagen. Diese Welt ist heillos verloren. Es gehört mir zu unseren Aufgaben, dass wir Liebe Gottes weitergeben. Aber es ist eine wichtige Aufgabe. Und die noch wichtigere Aufgabe ist, das Reich Gottes in die Gesellschaften hineinzubringen, unter die Menschen. Das Reich Gottes ist in Kraft und in Stärke. Und da kommt Jesus zum Zuge. Und diese Sehnsucht dürfen wir nicht nur haben, die brauchen wir. Und diese Vorstellungskraft, dass Jesus so uns den Glauben an der Stelle gibt, dass Glaube in uns in einer Stärke hineinkommt, wo wir jubeln können, wo wir sagen, danke Herr, du hast das gemacht, nicht wir. Glaube, der staunt, der Wunder Gottes auch sieht. Aber was er macht, was er aus seiner Kraft, Barmherzigkeit, Gnade, aus seiner Liebe heraus wirklich tun kann, das dürfen wir so auch erleben. Ein Glaube an Gott, an den Vater, an Jesus, an den Heiligen Geist, der lässt mich erwarten, was Gott tun will. Glaube in Erwartung, Glaube, das Reich Gottes in die Existenz bringt, unter uns. Amen.